Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
Immer Montagabend auf Bayern 2 haben wir diese Frage gestellt. Was glaubst du? Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Was ist wichtig im Leben? Welches sind die aktuellen Debatten über Anfang und Ende des Lebens? Wo geht es hin mit den Religionen und mit uns, wenn wir die großen Fragen stellen? Ab April finden Sie diese Fragen nicht mehr montags um diese Uhrzeit in Theologik, sondern am Sonntagmorgen hier auf Bayern 2 zwischen 7 und 9 in der Sendung Glauben, Zweifeln, Leben. Und so begrüße ich Sie heute zum letzten Mal zu Theologik auf Bayern 2 am Montagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Und wir machen heute noch einmal explizit zum Thema, was untergründig immer Theologik mitbestimmt hat, nämlich die Frage, wie geht Glauben heute? Drei Antworten, die vielleicht typisch sind für unsere Zeit, haben wir gefunden. Wir schauen in die östlichen Traditionen. Geht Glauben, wie der Dalai Lama, seit Jahren unser, soll man sagen, erleuchtendes Vorbild aus Fernost? Und was bleibt von der eigenen christlichen Tradition? Tätiges Christentum vielleicht, das ist ja noch etwas, was viele unterstützen könnten. Und dann gibt es noch etwas, nämlich den Glauben, den wir die vergangenen Jahrzehnte alle auch irgendwie mitgemacht haben. Fortschrittsglaube, Technikglaube, aufgeklärt oder schwärmerisch, egal. Und wer wäre aktuell der Prophet dieses Glaubens? Elon Musk vielleicht, der Milliardär und Tesla-Chef und digitaler Vordenker. Der stellt die Fragen von morgen. Gut, fangen wir an bei Elon Musk. Können wir künftig digital vernetzt Gedanken lesen oder teilen vielleicht sogar alle ein großes digital erschaffenes Bewusstsein? Liegt die Zukunft der Menschheit im All? Können wir die Welt Kraft unserer Gedanken verändern? So oder so ähnlich glaubt Elon Musk. Teilen andere seine Visionen? Friederike Wede mit einem Exkurs in die Glaubenswelt eines modernen Prometheus.
Schon im Namen schwingt eine gewisse religiöse Größe mit. Immerhin war Elon aus dem Alten Testament einer der Richter, also so etwas wie ein Anführer, ein Warlord des biblischen Volkes Israel. Und in gewisser Weise sucht ja Elon Musk auch heute mit seiner Firma SpaceX nach dem gelobten Land. Doch sind das bei weitem nicht die einzigen religiösen Anleihen. Wie um die meisten Tech-Milliardäre des Silicon Valley und ihre Firmenphilosophien, herrscht auch um den in Südafrika geborenen Elon Musk und seine Firmen SpaceX, Neuralink, X vormals Twitter und Tesla ein regelrechter Kult. Das beobachtet der Unternehmensberater Christian Hoffmeister, der in seinem Buch Google Unser kritisch die quasi-religiöse Dimension der Digitalisierung analysiert. Christian Hoffmeister sagt, die Gründergestalten des Silicon Valley sind so etwas wie moderne Propheten oder moderne Messiasse. Allen voran der 2011 verstorbene Apple-Mitbegründer Steve Jobs.
Also im Silicon Valley gibt es ja eine sehr starke Verbindung von der Idee, dass Technologie ein Weltverbesserer ist. Und in der Historie, wenn man auch über Mark Zuckerberg liest, vor allem natürlich Steve Jobs, dann gibt es da ja diese Verbindung nach Indien in einen Ashram und auch generell im Silicon Valley gibt es die Verbindung sehr stark zu so einer spirituellen Counterculture, die sich in der Bay Area grundsätzlich entwickelt hat. Also dieser Gedanke, wir sind anders, wir sind eigentlich gegen große Konzerne, wir sind eher Bastler, Hacker in dem positiven Sinn, die ist unglaublich verankert im Silicon Valley. Und diese Personen, die Gründer und Gründerinnen sind, aber sind ja vor allem Gründer, die sind natürlich sehr stark davon überzeugt, dass sie eine höhere Aufgabe haben, als ein Unternehmen zu führen. Ich würde schon sagen, auch bei Elon Musk ist diese Verbindung, ich bin zu höheren Berufen, dass die schon sehr, sehr stark erkennbar ist. Auch diese Besiedlung, ja sogar, ich möchte zum Mars, ich möchte also der Menschheit ein neues Zuhause geben, hat ja schon fast von der Arche was. Arche Noah, das hat ja eigentlich was Mythologisches fast.
Der Himmel ist das Ziel, sprichwörtlich. Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX will Musk nicht weniger als der Menschheit eine neue Schöpfung schenken. 2029 sollen die ersten Menschen auf dem Mars landen, wenn es nach den Visionen des 52-jährigen Tech-Gurus geht. Dessen Ideen schießen teilweise ganz schön übers Ziel hinaus, finden Emma, Tom und Lenny, drei Studierende aus München.
Ich glaube, Elon Musks Vision der Welt ist sehr zukunftsorientiert. Es ist auf jeden Fall eine Welt, wo die KI eine große Rolle spielt und wo die Menschen nicht nur auf der Erde wohnen, sondern auch auf Mars oder andere Planeten vielleicht später.
Ich glaube, dass Elon Musks Vision daraus besteht, ein Produkt und eine bessere Welt zu schaffen durch Technologie, dass er eben in jeder möglichen Sparte versucht, sein Bestes zu geben und da so schnell wie möglich voranzukommen.
Mal schauen, ob die Realität dann seiner Vision entsprechen wird. Ich glaube, wir tendieren schon in diese Richtung. Ich denke nur, dass es nicht so radikal sein wird, wie er sich das vorstellt.
Ich glaube, Elon Musk wird dazu beitragen, mittels KI die Welt zu verändern. Ob er sie retten wird, sei mal so in Frage gestellt. Obwohl ich trotzdem glaube, dass Elon Musk langfristig positive Ziele im Kopf hat und im Sinn hat.
Und auch das ist ein Mythos, an den Elon Musk glaubt. Der amerikanische Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär oder sogar wie Elon Musk zum Milliardär, ja sogar zum reichsten Mann der Welt. Dieser amerikanische Urmythos ist der Stoff, aus dem die Träume auch im Silicon Valley gemacht sind, sagt Christian Hoffmeister. In einer Futterkrippe kommt der Erlöser zur Welt und in einem unaufgeräumten Hobbykeller oder einer ungenutzten Garage Google oder Facebook oder der Online-Bezahldienst PayPal, ein weiteres Projekt von Elon Musk.
Dieses Bild, das es auf Alphabet, also ehemals Google, gibt, dort stehen Larry Page und Sergey Brin auch in dieser Garage und sie sagen auch, da wurde es gegründet. Also sie fokussieren schon selber auf diesen Mythos hin, bauen diesen Mythos bewusst auf. Und sie sagen eben nicht, es war ein Stanford Research Projekt und der Code oder der Algorithmus ist auch patentiert, zugelassen auf Stanford, sondern sie bauen schon, wir zwei haben da in der Garage etwas gebastelt und die Welt verändert. Und das macht ja Mark Zuckerberg auch oder hat es auch gemacht. Und auch bei Elon Musk ist es natürlich so, dass er sich eher darstellt als jemand, der da zu Hause rumgebastelt hat und dann PayPal gegründet hat und ebenso auch eher diesen Self-Made-Millionär-Anspruch hat und nicht zu sagen, ich komme aus einem wohlhabenden Haus und habe dadurch natürlich ein ganz anderes Startkapital gehabt als andere Menschen. Also das wird schon sehr, sehr bewusst gemacht, aber es fällt eben auch auf unglaublich fruchtbaren Boden.
Den BWL-Studierenden Tom, Lenny und Emma imponiert Elon Musks Erfolgsgeschichte durchaus. Sein Erfindergeist, sein Ehrgeiz, sein Arbeitsethos. Aber sie sehen seine Philosophie nicht unkritisch.
Elon Musk glaubt daran, die beste Version von sich selbst zu sein und alles, was er sich in den Kopf setzt, zu erreichen. Und dafür muss er eben sich als Menschen täglich weiterentwickeln.
Ich denke, dass Elon Musk an Reichweite glaubt, an eine gewisse Macht. Wahrscheinlich glaubt er tatsächlich, dass er die Welt retten kann mit seinen Sachen. Aber ich denke auch, dass er glaubt, dass er eine sehr wichtige Person und ein großes Ego hat, würde ich sagen.
Ich sehe an Elon Musk kritisch, dass er in gewisser Maße ein bisschen empathielos wirkt und eben nur die Technologie und seinen Produktionsfortschritt und seine Entwicklung und seine Ziele in seinem Kopf hat. Und ich glaube, dass er aus diesem Grund ohne Rücksicht auf eventuelle Mitmenschen oder die Welt wahrscheinlich agieren würde, wenn seine Ziele dadurch gefährdet werden würden.
Elon Musk hat möglicherweise einen Gottkomplex.
Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn, dem Leben und allem anderen lautet 42. Zumindest wenn man dem britischen Bestsellerautor Douglas Adams glaubt und dessen Science-Fiction-Komödie Per Anhalter durch die Galaxis. Übrigens eins der Lieblingsbücher von Elon Musk, wie der immer wieder in Interviews erzählt. In Douglas Adams Buch stellt sich heraus, dass die Erde ein riesiges Computerprogramm ist, installiert von außerirdischen Wesen, um den Sinn des Lebens auszurechnen. Die Menschen sind Teil dieses Computerprogramms. Elon Musk ist Anhänger der sogenannten Simulationshypothese des schwedischen Philosophen Nick Bostrom. Die Menschheit als Teil einer riesigen Computersimulation, das wiederum ist eine Vision, die Emma, Tom und Lenny so gar nicht teilen.
die Theorie ist meiner Meinung nach Science Fiction. Ich glaube nicht, dass es der realen Welt entspricht. Hoffe ich auch nicht. Aber ja, ich glaube, wenn man sich mit solchen Themen befasst, kann man sich schnell reinsteigern. Das ist halt einer dieser Fälle, wo Elon Musk einen Schritt zu weit gegangen ist.
Ich glaube, Theorien, die Musk als Teil einer Computersimulation oder ähnliches darstellen, sind eher nur Nerd-Fantasien.
Wir sind wahrscheinlich nicht in einer Computersimulation, aber zu 100% kann man sowas nie ausschließen. Vielleicht ist das ja genau das, was die Computersimulation will von uns.
Was wäre ein Glaube ohne eine Idee über das Ende, den jüngsten Tag, das Armageddon, das jüngste Gericht? Auch in Elon Musks Glaubenswelt spielen Endzeit-Szenarien eine Rolle. Der Tech-Guru warnt vor dem Moment der Singularität, an dem die künstliche Intelligenz sich so weit verselbstständigt, dass sie sich der Kontrolle durch die Menschheit entzieht, möglicherweise mit unkontrollierbaren Folgen. Elon Musk spricht wie ein mittelalterlicher Bußprediger über diesen Moment, auf den sich die Menschheit vorbereiten müsse, etwa indem sie selbst ihre natürlichen Grenzen überschreitet und sich fortentwickelt im Sinne des Transhumanismus, die digitale Verbesserung des Menschen. Mit seinem Unternehmen Neuralink arbeitet Musk an Schnittstellen zwischen dem menschlichen Hirn und dem Computer. Ein Endzeitszenario in Verbindung mit einem Errettungsversprechen, sieht darin Christian Hoffmeister.
Nicht wenige Propheten rund um klassische Religionen haben ihren Mythos und ihre Position genau um solche Dinge aufgebaut. Deswegen glaube ich, hat er da auch ein unglaubliches Gespür für Trends und Wahrnehmungen in der Gesellschaft. Und es gibt schon in Amerika, erlebe ich jetzt gerade immer stärker, generell eine Abkehr eben von diesen Unternehmen aus dem Silicon Valley. Weil dieser Punkt, dass sie immer sagen können, wir sind nur gut und wir wollen ja gar nichts Böses und eure Daten interessieren mich nicht und wir sind eigentlich ein Weltverbesserer im positiven Sinne, der wird schon immer mehr in Frage gestellt und viele kehren sich so ein bisschen von dieser Kultur auch ab. Und ich glaube, da hat Elon Musk ein unglaubliches Gespür für diesen Trend. Und in Amerika, wenn man anschaut, gehen sehr viele weg aus dem Silicon Valley. Und ich glaube, das hat er sehr, sehr gut erkannt, dass es vielleicht schlau ist, ein bisschen Distanz da reinzubekommen und auch eine eigene Position aufzubauen als Mahner und Warner dieser technologischen Entwicklung und dort Vorreiter zu sein für eine neue Bewegung.
Glauben wie Elon Musk. Eine Option. Die, glaube ich, gar nicht so weit weg ist von dem, auf das viele von uns alltäglich setzen. Sie hören Bayern 2 und Sie hören Christine and the Queens. Klingt nicht französisch, ist es aber. Je te vois enfin. Endlich sehe ich dich. Heute ist die letzte Theologik-Sendung auf Bayern 2. Ab April wird einiges im Programm anders und die Themen, die Sie in den vergangenen Jahren am Montagabend gefunden haben, die hören Sie künftig sonntagfrüh zwischen 7 und 9. Und in dieser letzten Theologik-Sendung reden wir über was, was man gar nicht so leicht definieren kann. Oder könnten Sie auf Anhieb sagen, was das ist? Der Glaube.
Es kann eine feste Überzeugung sein, aber man hat jetzt keinen Nachweis, dass woran man eben glaubt, auch stimmt.
Glauben Sie an etwas?
Also nicht religiös, aber ja, ich muss kurz nachdenken. Ich muss kurz meine Gedanken sortieren. Das ist gar nicht so einfach. Sag du mal was.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, woran ich glauben soll. Also es wäre schon schön, irgendwie an sowas wie Schicksal zu glauben.
Also ja. Ich glaube, dass jeder Mensch gleich viel wert ist.
Glaube ist für mich das Zusammensein mit dem Universum. Es gibt eine höhere Macht, also da bin ich mir ganz, ganz arg bewusst. Nur sehe ich das jetzt nicht als Gott oder als Jesus, sondern als das große Ganze.
Woher sind Sie sich so sicher, dass es das gibt?
Es ist einfach da. Ich spüre das. Ich habe die Präsenz. Es ist Energie. Wir bestehen alle aus Energie. Und jeder Mensch, die Natur, die Welt, die Welten sind miteinander verbunden. Und man spürt auch teilweise die Präsenzen noch von Ahnen. Oder dass man sagt, okay, jetzt hat vielleicht mich ein Engel gerade beschützt oder so. Und ich setze mich auch sehr viel damit auseinander, mit den ganzen Chakren und mit dem in sich kehren und alles. Und habe halt ganz arg gemerkt, dass das mir auch viel Halt gibt. Und ich kann auch viel ans Universum weitergeben und mir wünschen. Wie zum Beispiel jetzt schönes Wetter für den nächsten Freitag. Kommt, weiß ich.
Sind Sie sich ganz sicher?
Ja.
Ich bin Atheist und habe damit nichts am Hut.
Und wenn Sie im nicht-religiösen Sinn glauben, glauben Sie an etwas?
Ja, ich glaube schon auch an
woran?
Gute im Menschen letztlich, auch an das Schlechte.
Glauben heißt für mich, über diesem ganzen Alltag ein Fenster nach oben zu haben. Und dort vertraue ich darauf, dass da eine große, gütige, barmherzige Kraft ist, die weit über alles schaut. Und wo auch diese ganzen Kriege und schrecklichen Dinge, die jetzt passieren, irgendwo aufgehoben sind, auch wenn wir das jetzt vielleicht hier nicht so spüren.
Ich glaube, Hauptsache an mich selber.
Sie glauben an sich selber?
Muss man ja im Leben, oder?
Das ist wahrscheinlich ein Suchen nach etwas Nicht-Erklärbaren.
Tun Sie das manchmal?
Wenig. Also ich glaube, ich bin eben ein rationaler Mensch. Das, was ich verstehen kann, an das halte ich mich. Und wenn etwas zu spirituell ist, dann kann das auch mal ins Dubiose gehen.
Ich selber würde mich eher nicht als gläubig, sondern als christlich bezeichnen.
Was meinen Sie damit?
Glaube ist ja, dass man an etwas glaubt. Und ich sage mal so, ich selber sage so, dass christlich sein eher etwas mit gutem Handeln zu tun hat.
Also Sie sind ein Christ ohne Glaube?
Ja, vielleicht kann man so sagen.
Gibt es denn nichts, woran Sie glauben? Also es muss ja gar nicht religiös sein.
Naja, dann ist es wohl eher Hoffnung.
Worauf hoffen Sie?
Friede auf der Welt, keine Kriege mehr, dass alle satt werden, dass alle zufrieden sind, dass alle gesund sind.
Glaube heißt, wenn alle Stricke reißen und man für nichts mehr Kraft hat, wenn man sich auf etwas besinnen kann, was man schon als Kind in die Wiege gelegt gekriegt hat, dass einem dann in der Not auch weiterhelfen kann.
Glaube ist, was man liebt, was man sich aneignet, was einem nah ist. Das ist zum Beispiel ein Wunder. Daran kann man glauben. Mit einem ganz kleinen kommt ein Herzschlag und daraus wird ein Mensch.
Was ist das eigentlich, was wir Glaube nennen? Das ist schon schwer zu beantworten und die eigentlich viel schwerere Frage in der Neuzeit ist ja, wie geht Glauben? Kann ich das eigentlich? Can you believe? Fragt Nora Jones, bevor wir fragen, wie geht Glaube eigentlich, wenn wir glauben würden wie der Dalai Lama? Nora Jones auf Bayern 2. Geboren ist sie in Brooklyn. Tochter ist sie von Ravi Shankar, dem wohl bekanntesten indischen Sitar-Spieler, der mit den Beatles und vor allem mit George Harrison musiziert hat. Und nach Fernost, noch etwas weiter als nach Indien, gehen wir jetzt nach Tibet. Einer wie der Dalai Lama zog und zieht bis heute Leute an wie ein Rockstar.
Das geistliche Oberhaupt der Tibeter steht sicherlich für eine Sehnsucht nach einem fröhlichen, tief beseelten Leben, aber er steht auch für eine ganz bestimmte Richtung im Buddhismus. In Bayern wird diese Richtung unter anderem in einem Tempel gepflegt, den Bettina Weitz am Rande von München besucht hat und den der Dalai Lama übrigens auch schon besucht hat.
Einer von denen, die immer wieder in den Buddha-Tempel von München-Ludwigsfeld kommen, ist Peter Kaiser. Der Physiotherapeut wurde katholisch erzogen. Er weiß noch gut, was ihn einst dazu gebracht hat, sich dem Buddhismus zuzuwenden.
Die Geburt meiner Tochter, meiner ersten Tochter. Das ist immer die persönliche Entwicklung einfach. Ja. Und die war einfach dann mit 32 sozusagen, hatte ich die sittliche Reife zu sagen, okay, jetzt machen wir was anderes. Das waren viele Ereignisse, persönliche Ereignisse, die mich einfach dazu gebracht haben, einfach tiefgründiger nachzudenken.
Neben ihm auf einem Schemel sitzt Christiane Zeunert. Sie hat im Buddhismus eine geistige Heimat gefunden, als ihre Mutter im Sterben lag. Da war sie selbst um die 50, erinnert sie sich.
Ja, ich wollte wissen, was passiert im Tod. Und im Buddhismus gibt es da eine Praxis der Auflösung der Elemente. Und das war mir sehr einleuchtend. Das war eine Erklärung. Alles andere war für mich keine Erklärung. Was passiert jetzt im Tod? Und das war für mich nachvollziehbar. Dass es auch nicht damit aufhört, wenn du nicht mehr atmest, sondern dass es dann noch weitergeht.
Gestorben heißt nicht tot,
pflichtet ihr Marianne Kneißl bei, die neben ihr sitzt. Leben und Tod, die ganz großen Fragen. Darum geht es hier immer wieder. Früher, erzählen sie, hat ihr Rinpoche den Gesang angeleitet. Rinpoche heiße übersetzt wertvoller Mensch und es bedeutet ein Lehrer. So wie zum Beispiel auch der Dalai Lama einer ist. So jemanden brauche es dringend.
Ja, natürlich. Also Ziel ist ja bei den Buddhisten immer zur Erleuchtung zu kommen. Ja, dass man dann die Dinge so erkennt, wie sie tatsächlich sind und nicht, wie sie uns erscheinen. Und das alleine zu bewerkstelligen, das ist natürlich ja, also für mich fast unvorstellbar. Man braucht Hilfe. Und da war der Haupthelfer unser Lehrer hier, also ich denke für uns alle.
Durch die Kraft meiner Vorstellung, durch die
Kraft. Der Lehrer ist inzwischen gestorben. Sein lächelndes Konterfei steht nun vor ihnen, umkräuselt von Rauch glimmender Räucherstäbchen. Auch Fotos anderer buddhistischer Geistlicher sind da, unter anderem vom Dalai Lama. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hat diesen Tempel in München auch schon zweimal besucht. Mit den Fotografierten auf Augenhöhe stehen da Statuen und hängen farbige Rollbilder von stilisierten Menschen mit angewinkelten Beinen und in sich gekehrtem Gesichtsausdruck. Alles Buddhas, könnte man meinen.
Weisheit, Mitgefühl und Kraft aller Buddhas vereinen sich in dir zur schönsten Gottheit. Aryatara, ich verehre dich als höchste Beschützerin, die in geeigneten Manifestationen alle Wesen befreit. Om Padmasattu Samaya.
Aber auf den zweiten Blick wird klar, manche stellen eine Frau dar, Tara. Um sie geht es den Fünfen, die gerade im Tempel in München-Ludwigsfeld sind, heute besonders. An sie richten sich ihre Gesänge. Für sie haben sie Räucherwerk, Blumen, Wasser, auch Kuchen, Kekse, Obst, Cracker, Cranberries und Tomatensugo mitgebracht. Appetitlich steht das alles auf dem Sims vor den Bildnissen von Buddha und Tara.
Ja klar, wir laden sie ja ein. Ja, ist erst ein Text mit der Einladung, mit den Opfergaben darbringen, dann die Bitte um Verweilen und so weiter. Und am Schluss bitten wir, dass sie weiter verweilt in einem Bildnis. Und Tara ist überall. Man kann jetzt nicht so lokalisieren, die ist in Bayern oder weiß der Himmel wo. Aber da, wo praktiziert wird, da ist natürlich eine besondere Atmosphäre.
Eine Göttin sei Tara nicht, sagen sie. Sie bezeichnen sie als Gottheit. Und auch das nur mit Vorbehalt, so Roland Jäger, ein anderer aus der Gruppe.
Also Gottheit bezeichnet man das halt aus, keine Ahnung, aus Übersetzungsgründen oder so. Ja. Aber hat nichts damit zu tun mit unserem Gottbegriff, gar nichts. Sondern es ist eigentlich der Buddha in seiner Vielfalt sozusagen, ist die Tara ein Aspekt.
Und Buddha ist kein Gott?
Nein, Buddha ist kein Gott. Genau darum geht es ja, weil der Buddha sagt, ihr könnt alle so werden wie ich. Ihr müsst nur meinen Weg folgen.
Für Roland Jäger, Marianne Kneißl und die anderen ist das der springende Punkt beim Buddhismus.
Mich reizt, dass es keinen Gott gibt, keinen Schöpfergott und dass man selber verantwortlich ist. Das ist einerseits erschreckend, aber andererseits ja, liegt es bei mir. Mache ich was oder mache ich nichts?
Sie singen, sie opfern, sie meditieren, sie versuchen, hilfreich zu sein. Wie weit sind sie schon gekommen auf dem Weg zur Erleuchtung? Hat einer oder eine von ihnen es vielleicht schon geschafft?
Die Frage können Sie streichen, da wird sich jeder kaputt lachen, der das hört. Natürlich sind wir keine Buddhas geworden, sonst wären wir wahrscheinlich ein bisschen anders, denke ich.
Nämlich? Würden Sie schweben?
Ja, ein bisschen wissender, ein bisschen mehr mit Weisheit versehen, mehr wissen, wie man hilft.
Und das nicht nur bei den großen Fragen von Leben und Tod.
Ja, ganz normale Alltagssituation. Ja, man ärgert sich über jemanden und früher hat man sich einfach geärgert und jetzt ist man achtsam, das ist so der erste Schritt. Aha, ich ärgere mich, warum ärgere ich mich? Oder warum bin ich zornig oder irgend sowas? Und das dann einfach zu ändern.
Gelingt Ihnen das?
Ab und zu.
Stunde um Stunde haben sie gesungen. Der Rauch füllt inzwischen den kleinen Raum, legt sich auf die dunkelroten Kissen und die Rollbilder an den Wänden. Jetzt gehen sie in die Küche nebenan und kochen Tee.
Es war immer eine schöne Gelegenheit, mit unserem Lehrer hier zu sitzen.
Das Tomatensugo, die Kekse und die anderen Opfergaben verteilen sie unter sich. Den Kuchen essen sie gleich. So geht die Gemeinschaft miteinander und auch mit dem Lehrer und der Tara sogar durch den Magen.
Wie geht Glauben, wenn man glauben würde wie der Dalai Lama? Wer wäre eigentlich eine vergleichbare Figur fürs Christentum? Gibt's da jemanden, der noch lebt? Der es auf seine Weise prägt. Das haben wir uns gefragt im Vorfeld dieser Sendung und dann sind wir auf Franziskus gekommen, auf den Papst, den einige als gescheiterten Reformer sehen, aber auf dem viele Hoffnungen ruhen nach wie vor. Denn der steht für eines, für tätiges Christentum. Gleich geht's um den Papst und was er wohl glaubt. Hier ist Bayern 2, heute zum letzten Mal mit Theologik und das ist Billy Joel. Turn the Lights Back On. Seit Jahrzehnten mal wieder ein neuer Song von ihm. Keiner hatte damit gerechnet, dass da noch mal was kommen würde.
Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls, trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue. Laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame. Unable to change, I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I forgot somehow. Time can make you blind, but
christlicher Glaube lebt allen Unkenrufen zum Trotz und ist vielfältig und kann sehr persönlich sein, natürlich. Wahrscheinlich fällt es deswegen so schwer, nach einer prägenden Person zeitgemäßen Christseins zu suchen. Unsere Wahl ist, ich habe es ja schon gesagt, auf Papst Franziskus gefallen. Nicht, weil es so modern wäre, im Zölibat zu leben, nein, sondern weil Franziskus für ein tätiges, für ein helfendes, für ein aktives Christsein steht. Veronika Wawacek.
Es gibt für mich so einen Leitsatz, der immer und immer wieder auftaucht, so im Hinterkopf. Gott ist die Liebe, wer in der Liebe bleibt, bleibt bei Gott und Gott bleibt bei ihm. Das ist für mich der Kernsatz. Für mich ist dieser Gedanke, dass Glaube, Liebe, Hoffnung so eng miteinander verbunden ist, ganz, ganz, das trägt für mich in tätigem Glauben. Also ich denke, dass Glaube trägt durch das Tun.
Monika Höhnen ist 58 Jahre alt und engagiert sich seit fast 10 Jahren in Dinkelsbühl für Geflüchtete und beim überkonfessionellen Verein Matteo. Sie gehört damit zu den rund 50% der Protestanten, die sich ehrenamtlich einbringen in die Gesellschaft. Laut der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche Deutschlands engagiert sich unter Konfessionslosen nur etwa jeder Dritte ehrenamtlich. Bei den Kirchenmitgliedern fast jeder Zweite. Viele von ihnen begründen ihr Engagement so wie Monika Höhnen direkt mit dem Glauben.
Für mich ist Glauben, sich als Menschen miteinander zu verbinden und zu sehen, dass die Kraft von Liebe, die da letztendlich irgendwo ausgetauscht wird, im Sinne von Menschenliebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, irgendwie sich sehen, irgendwie in dem Geringsten irgendwie auch wieder Gottes Kraft zu sehen. Also das geht nur durch das Machen, durch das Tun. Und ja, insofern ist für mich Glauben automatisch gelebter Glaube.
Ein Glaube, der an das erinnert, was Papst Franziskus seit Beginn seiner Amtszeit 2013 propagiert. Seine erste Reise führte ihn an den Rand Europas, auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa, wo er an das Schicksal Geflüchteter und an Europas Gleichgültigkeit erinnerte.
La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi.
Die Wohlstandskultur bringt uns dazu, nur an uns selbst zu denken. Sie macht uns taub für die Hilferufe der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die zwar schön sind, aber nichtig. Vorspiegelungen des Eitlen und Vorübergehenden, das uns gleichgültig macht gegenüber dem Nächsten. Schlimmer noch, die Globalisierung der Gleichgültigkeit befördert.
Stattdessen, das wird Franziskus nicht müde zu fordern, brauche es Engagement und ganz konkrete Taten für Menschen, die am Rand stehen.
Es sind Menschen. Es geht hier nicht nur um soziale oder migrationspolitische Fragen. Es geht nicht nur um Migranten in dem doppelten Sinne, nämlich dass Migranten in erster Linie Menschen sind, dass sie heute das Symbol für all jene sind, die von der globalisierten Gesellschaft wie Abfall behandelt werden.
Monika Höhnen weiß, was es heißt, sich für Geflüchtete einzusetzen, für Menschen aus anderen Kulturen mit anderem religiösen Hintergrund. Einfach sei das nicht immer. Da gäbe es auch Missverständnisse und Missstimmung. Auch kennt sie Momente, in denen ihr der Einsatz zu viel wurde oder sie an Grenzen kam.
Und dann denkt man sich, ja, okay, aber dieser Mensch oder diese Person, es war gerade jetzt das Problem. Und jetzt muss man halt schauen, wenn es keinen gibt, der es gerade machen kann, dann macht man es halt doch. Und merkt aber, es ist nicht nur investierte Kraft, sondern es ist auch ein Nährboden für die eigene Energie wieder.
So wie damals, als sie dachte, es sei vorbei für einen jungen Geflüchteten, den sie schon lange begleitete. Er war minderjährig und ohne Papiere aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Seine Eltern waren gestorben. Keine Chance also, an eine Geburtsurkunde zu kommen. Auf dem Konsulat blieb man beharrlich.
Und dann ist er mit einer anderen Ehrenamtlichen nochmals hingegangen und hat dann den Mann bei der Botschaft angesprochen oder dem Konsulat angesprochen und hat gesagt, also die jungen Afghanen sagen immer zu Erwachsenen ganz ehrfurchtsvoll Onkel. Und er hat gesagt, Onkel, schau mich an, wie ich aussehe, wie ich rede. Ich komme aus dem Gebiet in Afghanistan und hat seine Geschichte erzählt und hat gesagt, ich brauche einen Pass, ich komme sonst hier, habe ich keine Möglichkeit in Deutschland bleiben zu können. Und dann hat derjenige ihm tatsächlich eine Geburtsurkunde ausgestellt, provisorisch, und dafür gesorgt, dass dieser junge Mann Dokumente bekommt. Und das war in dem Moment eigentlich gar nicht möglich. Also das, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man die ganzen Regularien nicht kennt, aber ich bin nach Hause gegangen und bin erstmal in die Kirche und habe mir gesagt, das ist wirklich wie ein Wunder, weil so ein Konsulatsangestellter geht so nach Formalitäten und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Und er hat einfach diesem jungen Mann ein Dokument ausgestellt, mit dem er dann diese Geburtsurkunde bekommen konnte.
Inzwischen hat der junge Mann die deutsche Staatsangehörigkeit, arbeitet als qualifizierte Fachkraft. Das alles dank des Engagements von Ehrenamtlichen und eines Konsulatsmitarbeiters. Monika Höhnen ist überzeugt, dieser Konsulatsmitarbeiter hatte in dem jungen Mann mehr als einen Antragsteller gesehen. Er habe einen Menschen gesehen mit einer Geschichte. Eben das, was Papst Franziskus angesichts der Schicksale Geflüchteter auf Lampedusa immer wieder einfordert. Monika Höhnen sagt, ihr würden solche Geschichten immer wieder Hoffnung und Mut geben und sie dazu motivieren, weiterzumachen.
Diese Menschen werden dann auch zu Freunden und fragen immer wieder auch, was kann ich eigentlich für dich tun oder wo kann ich mithelfen?
Denn das hat die 58-Jährige immer wieder erlebt in den fast 10 Jahren. Ihr Einsatz für andere ist nicht einseitig. Oft komme vom Gegenüber etwas zurück, sei es, dass nachgefragt werde, wenn es den eigenen Eltern nicht gut gehe oder dass man mit einem Kuchen überrascht werde.
Ich glaube, dass auf so einer Basis, wo Vertrauen wächst, wo Hoffnung wächst, dass es so ein positiver Nährboden ist, um ja in der Welt auch ein bisschen zusammenzuwachsen, also aus den verschiedenen Kulturen heraus sich wirklich als Menschen zu begegnen.
Die Kirchen bilden mit Menschen wie Monika Höhnen, so das Fazit der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2023, einen, Zitat, wichtigen Knotenpunkt zur Stärkung der Zivilgesellschaft in Deutschland. Aber nicht nur das. Vielleicht zeigen Menschen wie Monika Höhnen mit ihrem Engagement den Kirchen auch, wie christlicher Glaube in Zukunft aussehen kann. Als Glaube, der sich im Handeln zeigt. Und der kennt für die Protestantin Monika Höhnen, die sich in ihrem Tun am katholischen Papst Franziskus orientiert, keine konfessionellen Grenzen.
Das ist auch das, wo dann die Kraft draus wächst, aus dem Machen, aus dem sich Verbinden mit anderen Menschen. Da kriegt Glauben für mich so eine alltägliche Relevanz.
Glauben, wie Franziskus, auch eine Option. Das finden übrigens auch manche Evangelische gut, das muss man vielleicht hinzufügen. Und die Arbeit der kirchlichen Wohlfahrtsverbände, die kommt sogar bei Leuten an, die schon gar nicht mehr in den Kirchen Mitglied sind. Das sagt etwa die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsstudie. One of Us, das ist ein Hit von Joan Osborne über den menschgewordenen Gott. Auf Deutsch klingt er so. Hier kommt eine Coverversion der Kölner Band Erdmöbel.
Sagst du ihm den ins Gesicht, wenn er vor dir steht, in seiner Herrlichkeit? Was wär die Frage, wenn du eine hättest? Ja, ja, Gott, er ist groß. Ja, ja, Gott, er ist gut. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Was glaubst du? Das haben wir Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr seit mittlerweile 16 Jahren. Jedes Jahr, 52 Mal also insgesamt pro Jahr, Prominente oder Aktivisten oder Leute wie dich und mich gefragt. An jedem Sendungsende von Theologik kamen unsere Gretchenfragen nach Glaube, Liebe, Hoffnung. So klangen zum Beispiel die Antworten von Harald Lesch, Deutschlands bekanntestem Astrophysiker, von Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Extrembergsteiger Reinhold Messner, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch und von Koranübersetzer und Islamwissenschaftler Milad Karimi.
Was glaubst du?
Ich glaube an Gott, an die Liebe und dass alles gut ist, ja.
Also für mich ist Glaube Bestandteil des Lebens, weil man auch eine Orientierung letztendlich braucht.
Also ich glaube generell nicht, sondern ich nehme wahr, was ich sehe. Muss allerdings eingestehen, dass ich ins Jenseitige nicht schauen kann. Ich meine dabei nicht das Leben nach diesem Leben oder den Kosmos, sondern wir Menschen haben nur ein Instrumentarium mit unseren Sinnen, mit unserem Intellekt, bestimmte Ebenen wahrzunehmen. Und es gibt sicherlich jenseits dieser Ebenen nicht eine Welt, sondern eine Existenz, die uns nicht zugänglich ist. Und das bezeichne ich als das Jenseitige. Das lasse ich einfach stehen. Das brauche ich nicht zu glauben. Das ist einfach sozusagen für mich respektiert und anerkannt.
Ich glaube an Gott und freue mich über jeden, der das, ganz egal in welcher Formulierung, wollen wir es mal so sagen, genauso ausspricht wie ich. Und das nicht nur spricht, sondern auch praktiziert, auch nach freien Entschlüssen.
Ich glaube an Frieden, das, was wir am meisten gerade brauchen, weil es so viel Krieg und so viel Ungeheuerliches gerade auf dieser Welt passiert. Aber gerade deshalb glaube ich daran, dass es Frieden geben kann.
Harald Lesch war das, dann Landtagspräsidentin Ilse Aigner, gefolgt von Reinhold Messner und der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch. Und am Schluss war zu hören Koranübersetzer und Islamwissenschaftler Milad Karimi. So, und nun stellen wir Sie zum letzten Mal die Frage, was glaubst du? Nochmal der Hinweis, ab Sonntag nach Ostern finden Sie die Sendung über Gott und die Welt eben Sonntagmorgen zwischen 7 und 9 auf Bayern 2 und nicht mehr Montagabend. Da hören wir uns wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth und unsere Gretchenfragen gehen heute an einen, der schon in der ersten Theologik-Sendung 2008 mitgemacht hat, an Benediktinerpater und Bestsellerautor Anselm Grün aus Münster-Schwarzach. Und schon damals hat er auf die Frage geantwortet, was glaubst du, was liebst du, was hoffst du?
Was glaubst du?
Ich glaube, dass ich getragen bin von Gott. Ich glaube, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und auch in mir Mensch werden will. Dass in mir dieser innere Raum der Stille ist, wo Gott in mir wohnt. Und dort ist für mich der Weg zu meinem eigenen innersten Selbst, das unverfälscht ist und unverletzt.
Was hoffst du?
Hoffnung heißt für mich, niemanden aufzugeben. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir Menschen in dieser Welt achtsamer umgehen, toleranter umgehen und ehrlicher umgehen, eben uns verabschieden von nur dem Kampf um mehr Geld, sondern dazu beitragen, dass ein menschliches Miteinander in unserer großen einen Welt möglich wird.
Was liebst du?
Klar, die Liebe hat viele Aspekte. Wir lieben guten Wein, wir lieben eine Frau, einen Mann. Das ist alles gut und ich denke, wir müssen auch die Dinge lieben, damit wir an diese tiefere Qualität von Liebe drankommen. Wenn ich Liebe nur spirituell sehen würde und keine menschlichen Ausdrucksformen der Liebe hätte, dann würde sie auch absterben. Sie braucht immer beides, den Himmel und die Erde. Und es braucht dann auch die Ahnung, dass meine Sehnsucht nach Liebe letztlich hier nie ganz erfüllt wird, sondern letztlich in Gott erfüllt wird.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Vor dem Einschlafen habe ich mir angewöhnt, dass ich so einen Rosenkranz bete für Menschen, die mir wichtig waren oder wo ich ein Gespräch geführt habe und das Gefühl habe, da ist nicht alles gesagt worden oder die Menschen haben mit ihrer Not zu tun. Und über diesem Rosenkranz beten schlafe ich meistens ein. Also insofern weiß ich nicht, was der letzte Gedanke ist, aber so ein Stück beten für andere, das mich dann in den Schlaf bringt.